direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg, die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zur Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir machen immer noch irgendwas mit Medien. Wir haben uns jetzt zwei Verse mit Fernsehserien auseinandergesetzt. Letzten Vers auch ein bisschen, als wir über Trash gesprochen haben. Und heute wollen wir uns dem Medium oder dem Genre, besser gesagt, der True Crime zuwenden. Davor allerdings noch ein kleiner Hinweis. Und zwar haben wir eine Bitte erhalten. Und zwar gibt es eine Forschungsgruppe aus Erfurt von jungen, engagierten Studierenden, die eine Befragung durchführen zum Thema Serien. Und wir würden einfach mal den Link zu dieser Befragung, die für die Abschlussarbeiten von diesen Studierenden ist, in die Shownotes packen, weil wir das einfach super finden, dass dazu geforscht wird. Und wir das einfach gerne weitergeben möchten. Und wer möchte, kann da gerne dran teilnehmen. Aber natürlich überhaupt kein Muss. Und wir sind zurück bei unserem Thema True Crime. Und ich frage einfach mal in die Runde, was fasziniert die Menschen an True Crime? Warum üben Verbrechen so eine Faszination auf uns aus, dass es sehr erfolgreiche Podcasts dazu gibt, sehr erfolgreiche Netflix-Serien und auch sehr erfolgreiche Filme?
Also ich würde erstmal generell antworten, dass Crime, dass eben das Verbrechen immer anzieht, dass es sozusagen erstmal eine generelle Tendenz gibt, dass wir das sehr, sehr spannend und wichtig oder interessant finden, dass es etwas zum Gruseln ist, dass wir mitleiden mit den Protagonisten und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viele psychologische Phänomene, die wir heute besprechen können. Und bei True Crime kommt eben noch eine besondere Prise rein, nämlich Realität, dass man eben jetzt auch noch dieses Frösteln ganz, ganz nah spürt, nämlich du könntest es wirklich sein, weil es ist ja tatsächlich, es hat wirklich so stattgefunden. Es gibt sozusagen einen realen Befund, der entweder sehr nah daran ist oder der nachgespielt worden ist, der vielleicht anekdotisch erzählt wird, aber wo tatsächlich eine wahre Geschichte dahinter steckt. Und das ist natürlich eine besondere Ingredienz.
Aber was bringt uns das psychologisch? Also ich habe mich da schon oft gewundert, weil wenn wir jetzt so Serienkiller-Geschichten nehmen, ne, ich meine, die sind wahrscheinlich dann, ne, auch wenn es echte sind, das ist ja trotzdem relativ unwahrscheinlich, jetzt eine Kettensägenmörder, der, was weiß ich, durch Deutschland zieht, zum Opfer zu fallen. Sowas passiert einfach nicht so oft. Aber zum Beispiel Aktenzeichen XY ungelöst, ne, eine der älteren Formate, die auch heute noch erfolgreich sind, da geht es ja um Verbrechen, wie sie wirklich jedem von uns jeden Tag passieren können. Da geht es um Viktimisierungserfahrungen, um Morde, um Vergewaltigungen, was jetzt wirklich halt der Kriminalstatistik nach halt dann schon nicht mehr so selten ist wie der irre Axtmörder. Und warum ist das jetzt ein Grusel? Warum blende ich sowas nicht aus? Weil es hilft mir in dem Moment auch nichts. Oder hilft es mir vielleicht doch was? Ist es so wie eine psychologische Vorbereitung, eine Vorwegnahme? Nach dem Motto, wenn es mich trifft, dann trifft es mich wenigstens nicht ganz unvorbereitet. Oder wie würdet ihr das einordnen?
Naja, also für mich kommt es nicht so erstaunlich, ehrlich gesagt. Also wenn du jetzt erstmal anschaust, was True Crime Stories machen, dann zeigen die tatsächlich echte Fälle, okay. Und wenn du jetzt mal Romane anschaust, erfolgreiche Romane, allen voran wahrscheinlich Agatha Christie, die eben so das Genre ganz, ganz groß gemacht hat und die heute noch im Prinzip eine wichtige Basis ist für viele Geschichten, die man im Fernsehen, im Kino und so weiter sieht, dann ist doch eigentlich eine gute Geschichte, wie sie von solchen Romanciers erzählt werden, nichts anderes als eine ganz, ganz starke Realisierung oder eine Immersion, die dort geschaffen wird, als wäre es tatsächlich möglich, dass du sowas ist. Das heißt, was wir dort sehen bei Agatha Christie, ist im Prinzip das Vormachen, dass es wahr ist, weil so gut erzählt ist. Du kommst so stark rein, dass du glaubst, dass es wahr ist. Und beim anderen ist es sogar schon wahr, weil es noch viel, viel einfacher geht im Prinzip. Und wir müssen uns sozusagen prinzipiell fragen, nicht ob es True Crime interessant oder spannend ist, sondern warum überhaupt Crime anzieht. Und Crime zieht deswegen an, weil wir tatsächlich offensichtlich so eine Art von Simulation, dieses aus der Sicherheit heraus, so ein bisschen, es erinnert sehr stark an Erhabenheit im Bereich der Ästhetik, dass du eben aus der Sicherheit, aus der sicheren Warte heraus von deinem Lehnsessel, von deinem, bei Agatha Christie ist es eben dein Lehnsessel, wo du das Buch liest, beim anderen ist es eben der Fernsehsessel in Anführungszeichen, wo du sowas anschauen kannst und du weißt trotzdem, dass du eigentlich sicher bist. Und bestimmt kommen wir aber auch heute noch dazu. Ganz viele Menschen beschreiben aber tatsächlich nicht nur bei den Romanen, aber vor allem bei den True Crime Stories, zum Beispiel bei Aktenzeichen XY. Das ist so ein Klassiker, dass die Leute sagen, ich mache dann wirklich die Türen fest zu, ich schließe von innen ab, ich habe dann auch wirklich Angst. Da geht es also so weit, dass es nicht mehr nur so einfach ist, wie ich das gerade beschreibe. Es geht offensichtlich noch einen Zacken weiter, aber die Leute wissen natürlich im Prinzip schon, dass es eigentlich sicher ist. Und wenn es wirklich zu viel wird, dass sie das nicht mehr aushalten können, dann schalten sie es auch wirklich ab. Dann sind sie denn nicht mehr bereit, das zu machen. Also musst du selber als jemand, der sowas anbietet. Und jetzt sprechen wir, da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil ethisch ist es natürlich bedenklich, jetzt einfach zu sagen, das ist nur ein Unterhaltungsformat. Sowas wie Aktenzeichen XY hat natürlich wirklich eine reale Bedeutung für die Ermittlungsarbeit. Und insofern darf man das jetzt auf keinen Fall nur mit einem Unterhaltungswert, aber es hat eben auch einen Unterhaltungswert. Das ist bitter genug, das zu sagen, aber es ist nun mal so. Das ist auch extra in der Prime-Zeit, wo eben viele Leute mitschauen. Aber viele berichten tatsächlich, dass sie dann auch wirklich abschalten, wenn es zu heftig wird. Aber das andere ist tatsächlich wichtig zu sagen, es ist so eine Art Simulation wiederum. Darüber haben wir auch öfters gesprochen. Wir wollen sozusagen das mal selber hautnah erlebt haben und trotzdem kommen wir selber nicht zu Schaden.
Ich würde mich der Klaus grundsätzlich anschließen und wenn wir uns mal erinnern, was wir letzte Woche über Trash gesagt haben und wie Trash in der jeweiligen sozialen Richtung, sowohl nach oben als auch im sozialen Abwärtsvergleich, immer so eine mahnende Wirkung haben kann, indem es uns indem es das symbolisiert, was in einer Gesellschaft eben nicht wünschenswert ist. Es erschafft einen anderen sozusagen, an dem wir uns ausrichten und in dem wir sagen, so wollen wir nicht sein. Und ich denke, dass True Crime eine ähnliche Funktion erfüllt, indem der Horror des Verbrechens oder der Horror der sozialen Devianz, also der sozialen Abweichung, genommen wird und ans Licht gezerrt wird. Vielleicht auch im Kontext, dass man, dass das Verbrechen auch gelöst wird, beziehungsweise es ist ja spannend, und zwar, wenn wir uns darüber im Klaren werden, dass die Frage nach dem perfekten Verbrechen, der perfekte Mord, dann müssen wir ja zum Schluss kommen, dass der perfekte Mord durchaus existiert, wir ihn allerdings nie entdecken würden, weil in dem Moment, in dem wir ihn entdecken, er nicht mehr der perfekte Mord ist, und das bedeutet, der perfekte Mord kann nur existieren, wird erst zum komplett perfekten Mord, solange es niemanden gibt, der ihn je entdecken kann. So, das ist eigentlich eine Unmöglichkeit, weil das bestimmt, dass es niemand, keinen Menschen oder irgendeinen anderen Beobachter im Universum gibt, der diesen Mord entdeckt, weil wir wissen ja auch zum Beispiel, dass beim Thema Ötzi 5000 Jahre danach spekuliert wird, ob dieser Mensch ermordet wurde. Und allein schon, dass über dieses Verbrechen gesprochen werden kann, zerrt ja das Verbrechen schon ans Tageslicht. Selbst wenn es nicht aufgeklärt ist, es zeigt, okay, hier ist ein Unrecht geschehen und man kann sich auch damit auseinandersetzen, weil man darüber weiß. Der eigentliche Horror ist eben eigentlich das Unrecht, von dem man nicht weiß, aber was trotzdem geschieht. Und um damit irgendwie klarzukommen, bin ich der Meinung, hilft es sich eben mit dem sichtbaren Horror auseinanderzusetzen, wie man es eben im True Crime macht.
Aber meinst du, ein Verbrechen, von dem ich gar nicht weiß, dass es existiert, ist schlimmer für mich, als ein Verbrechen, von dem ich weiß, dass es begangen wurde? Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen.
Ich glaube, das ist dann eher in so einer diffusen Ahnung. Also es kommt drauf an, mit welchem Bild du durch die Welt gehst. Wenn du der Meinung bist, okay, überall, also es passieren böse Dinge und von denen weiß ich nicht mal, aber ich weiß, dass sie passieren, ist es natürlich was anderes, als wenn ich total optimistisch durch die Welt gehe und sage, ach, nicht, mir passiert schon nichts Schlechtes. Und ich glaube, dass die meisten Menschen eher die erstere Art durch die Welt zu gehen annehmen.
Du schaffst eben was ganz, ganz Wichtiges und das wäre sozusagen meine zweite Ebene, die ich einfügen würde, warum True Crime so gut funktioniert oder anders gesagt, warum es beliebt ist, warum es hohe Einschaltquoten hat, warum es die Leute fesselt, begeistert. Das ist natürlich, dass du selber in die Ermittlungsrolle mit einsteigst und zwar in jeder Hinsicht. Also du kriegst fantastische Informationen, du kriegst erste Handinformationen, vielleicht sind es zweite Handinformationen, vielleicht sind sie ein bisschen gefiltert, weil sie natürlich nicht ganz alles offenlegen dürfen aus ermittlungstaktischen Gründen, aber sehr, sehr viel Informationen und du kannst dich selber einschalten. Also du kannst bei Aktenzeichen XY ist es jetzt wirklich so, also du kannst du ja wirklich anrufen, da kannst du zur Polizeidienststelle gehen, da werden Nummern eingespielt und man sieht sogar Telefonisten, die da mit einem telefonieren. Das ist sehr, sehr spannend und das macht offensichtlich ja einen ganz, ganz großen Reiz aus, auch von Crime Stories. Also, dass du eben anfängst, selber zu überlegen, wie könntest du diesen Fall lösen? Ja, wo könnte ein Punkt sein, wo du dich selber einschaltest oder wo könnte vielleicht der Ermittler bisher im Dunkeln getappt haben? Du kannst also eigene Hypothesen aufstellen. Ob du dann dort anrufst, ist was anderes, aber du wirst beispielsweise demjenigen, der das mit dir anschaut, wirst du vielleicht jetzt selber deine Schlussfolgerungen mitteilen. Und sowas ist natürlich schon eigentlich, das ist dieses Kompetenzgefühl beispielsweise, das ist auch das Gefühl, was wir ja selber gerade mit im ganz anderen Bereich interessanterweise angegangen sind, mit unserem Gamification zu Covid. Paper, was wir hoffentlich bald mal vorstellen können hier in dieser Runde, wo wir ja auch Leute in eine Aktivität reinbringen wollen. Also, und das ist genau das, glaube ich, was du gemeint hast gerade, Niklas, nämlich wir sind bei diesem unbestimmten, unklaren Verbrechen, was da abstrakt schlummert. Wir wissen genau, da draußen schlummert irgendwo Böses, ja, aber wir können nichts dagegen tun. Das ist so ein bisschen wie Angst. Angst ist erstmal was Unbestimmtes. Wir wissen sozusagen nicht, welches Objekt es auslöst, sondern da ist irgendwas, was mir Angst macht. Das andere ist dann schon eher Furcht. Ich habe Furcht vor genau dieser Sache, weil ich jetzt schon ein bisschen ich habe was Konkreteres und ich kann auch tatsächlich überlegen, wie ich konkret mit dieser Angst, also das dann eben eher Furcht ist, tatsächlich umgehe. Dass ich eben tatsächlich Hypothesen anstelle und so weiter. Und immer dann, wenn ich ja in so eine Kompetenzrolle rein gerate, werde ich wahrscheinlich auch sowas wie diese negativen Gefühle, werde ich auch wegwischen können. Das ist so ein bisschen wie, Wenn du jemanden siehst, der was weiß ich, am Straßenrand liegt und dort verletzt ist, dann ist es fast unerträglich, nichts machen zu können. Also ist es gut zu helfen und, das ist jetzt eben die negative Seite daran, die Leute fühlen sich auch dann wieder kompetent, wenn sie das plötzlich dokumentieren. Das ist natürlich eine grässliche Sache, ist auch eine hoffentlich verbotene Sache, dass man sozusagen nicht hilft, sondern einfach, keine Ahnung, was postet, aber ich komme wieder in diesen Kompetenzerwerb und merke, dass ich etwas machen kann, in Aktivität komme ich und überwinde somit dieses furchtbare Gefühl, dass ich vielleicht nicht helfen kann.
Es lag mir jetzt auch ein bisschen auf der Zunge, wie du das so erzählt hast, dass das eine ähnliche Motivation vielleicht eben wie bei den Leuten, die bei einem Unfall auf der Autobahn oder so gaffen.
Genau.
Ist es auch die gleiche Motivation, warum Lokalzeitungen auf ihren Internetseiten, auf denen sie immer große Artikel haben, wie schlimm das ist, dass Leute gaffen, zu jedem Unfall eine Bilderstrecke mit 8 Bildern der total zerstörten Autos und der Rettungsfahrzeuge, die da außen rumstehen. Also das ist eh so eine Doppelmoral, die mich da jedes Mal aufregt. Ne? Einerseits dieses Gaffer sind so schlimm, aber dann natürlich genau diesen Instinkt bedienen, damit es Klicks bringt. Also ist es die ähnliche Faszination vielleicht, die da drin steckt.
Einerseits
nur noch ein Stück echter, weil man da wirklich den echten Opfern noch ein bisschen näher ist, weil es ja in der eigenen Umgebung oder direkt vor den eigenen Augen passiert ist.
Ja, das ist die einerseits ist die Faszination, aber andererseits ist es wirklich dieses, ich kann jetzt plötzlich rationalisieren. Weißt du, ich kann plötzlich fachsimpeln, oh, schau mal an, der Mercedes-Benz, wie der ausschaut, das muss aber eine hohe Geschwindigkeit gewesen sein, weißt du? Oder, oh, der ist bestimmt von links gegangen. So ein eigentlich ein völlig inadäquates Fachsimpeln, nicht ein wirkliches Fachsimpeln, es ist eben wirklich ein Simpeln, was aber mich in eine Rolle bringt, dass ich mich über diese affektiven Zustände, die es auslösen würde, wenn ich mir eigentlich das Adäquate überlegen würde, nämlich, was ist denn mit den Menschen passiert? Gottes Willen, ja. Die sind da eingeklemmt gewesen, ja. Aber plötzlich fange ich an, vielleicht sogar zu erzählen, oh, ich erkenne den Reifenhersteller von dem völlig zerstörten Fahrzeug, ja. Oder, oh, der Wagen, der war wohl dunkelblau, ja. Und, oder kann vielleicht anfangen sogar, das ist dann natürlich die besonders perfide Weise, vielleicht sogar darüber zu lachen oder irgendwas. Aber, weißt du, das ist eben das Wichtige, dass die Leute sowas aufsuchen, weil sie auf eine andere Ebene plötzlich sich flüchten können. Ja, also die können copen mit einer Rationalisierung.
Ich würde vielleicht auch mal, ich habe so einen eher psychoanalytischen Gedanken, der sich natürlich ein bisschen der empirischen Überprüfbarkeit entzieht, aber es gibt bei dem französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan den Begriff des Realen und ich zitiere einfach mal schamlos aus Wikipedia. Lacan beschreibt das Reale als das, was weder imaginär noch symbolisierbar ist, sondern eine eigene, massive, nicht reduzierbare und singuläre Existenz und Präsenz besitzt. Und jetzt der wichtige Teil, etwa ein Traum, unter dem man leidet, der in Klammern noch nicht in eine Geschichte verwandelbar ist. Und ich glaube, dieses in eine Geschichte verwandelbar ist ganz wichtig. Ja. Also es liegt dann in der Natur des Realen, dass es, obwohl es in eine Geschichte verwandelt wird, immer noch sich der kompletten Reduzierung entzieht. Du kannst es nicht auflösen, aber dieses Geschichte in eine Geschichte verwandeln ist ganz wichtig. Und wie du sagst, Klaus, die Gaffer oder auch Marius, die Bilderstrecke auf den Lokalzeitungen, da geht es ja darum, eine Geschichte zu erzählen. Und das führt uns zu einer spannenden Beobachtung in Bezug auf True Crime und einer steilen These, die ich einfach mal stellen würde. Wir haben schon was gehört, und zwar Aktenzeichen XY. So, Aktenzeichen XY gibt es seit 1967 und ich muss sagen, es ist ziemlich öde zum Zugucken. Die Geschichten sind nicht besonders spannend erzählt, es sind schlechte Schauspieler, der Produktionswert ist nicht besonders groß. Und dann gibt es dieses Hochglanz-True Crime im Sinne von Netflix-Serien, zehnteilig, perfekt produziert, tolle Grafiken, tolle Interviews, zusammengeschnitten. Und wir erkennen, dass True Crime, so wie wir es heute konsumieren und wie es sich so großer Beliebtheit heutzutage erfreut, eigentlich nur funktioniert, indem es narrativ aufbereitet wird. Erst dann zieht es auch, gibt es auch diesen Unterhaltungswert und engaged uns in einer Art und Weise, in einer lustvollen Art und Weise fast schon.
Das ist zwar richtig, aber es wäre falsch zu sagen, dass es bei Aktenzeichen XY handwerklich schlecht gemacht ist, sondern es ist bewusst, würde ich jetzt mal ganz klar sagen, ganz bewusst so inszeniert, wie es inszeniert ist. Natürlich könnte man jetzt sagen, die haben das irgendwie nie verstanden, das richtig zu erzählen. Also erstmal ist es so, es ist natürlich wahnsinnig erfolgreich. Früher war das bestimmt noch viel, viel erfolgreicher. Aber es ist immer noch bestimmt sehr erfolgreich. Es schauen also viele Menschen an. Aber es hat ja einen Anspruch wirklich auch der Ermittlungsarbeit. Das heißt, du musst eine gewisse Seriosität reinbringen. Wenn du jetzt, also was weiß ich, alleine, wenn du jetzt extrem anfangen würdest, mit Musik zu unterlegen, da werden bestimmt auch inszenatorische Dinge gemacht, dass es einem plötzlich gefriert, das Blut in den Adern zwischendurch, weil das soll sozusagen ja auch die Brutalität zwar zeigen, aber sie soll es nicht tatsächlich vermarkten. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und ob das gelingt, kann ich dir heute nicht mehr sagen, weil ich die Sendung heute nicht mehr anschaue. Ich kenne es nur als Jugendlicher und als Kind habe ich das angeschaut und da hat es mich auch extrem gegruselt. Aber das Wichtige, was immer da drinnen auch drin steckt bei all diesen Formaten und auch bei den sehr, sehr gut aufbereiteten, die eben bewusst sozusagen diese moralische Perspektive des selber Ermittelns nicht mehr drin haben müssen, weil sie eben nicht mit der Polizei direkt zusammenarbeiten, sondern weil es einfach um eine gute Geschichte in Anführungszeichen geht, auch wenn sie blutrünstig ist, ist, dass ich tatsächlich auf einer anderen Ebene nochmal copen kann. Ich habe am Anfang gesagt, wir sehen das sozusagen aus der sicheren Haltung des Rezipienten, der eigentlich weiß, er sich gewahr oder sie sich gewahr, dass da eben nichts passieren kann. Das ist die eine Sache zwar, aber die noch viel spannendere Sache ist, dass du tatsächlich etwas durchdenkst und sagen kannst, an diesem Punkt hätte ich das anders gemacht. Ich wäre nicht als Tramperin oder als Tramper in das Auto gestiegen. Das würde ich nie tun. Oder meine Tochter wird das niemals machen oder mein Sohn, weil ich das denen verboten habe und weil ich denen das Taxi zeige. Und deswegen wird ihnen diese Sache nie so passieren. Und das ist was ganz, ganz Wesentliches, was natürlich dazu führt, das darf man nicht vergessen, dass natürlich eine ganze Rezipientenschaft das Verhalten verändert aufgrund von einzelnen Taten. Ja, mit einer gewissen Berechtigung natürlich, weil es ist natürlich, wenn sowas mal passieren würde, wäre einmal genau zu viel und dann würdest du natürlich dir wünschen, du hättest nie das anders gemacht, richtig. Aber man darf auch nicht vergessen, es bringt uns alle in eine Situation, dass wir eben annehmen, dass bei solchen Handlungen zum Beispiel Trampen, zum Beispiel, was weiß ich, von Fremden angesprochen zu werden und mit denen etwas trinken zu gehen, so beginnen ja immer diese Sachen. Am Anfang ist das irgendwie alles noch ganz menschlich und die Leute kommen gerade von einer Party zurück und so weiter und dann plötzlich passiert diese furchtbare Sache, die aber eigentlich, da ist nichts besonders Schlimmes passiert. Also da ist eben jemand getrennt und eigentlich funktioniert das in 99,9% der Fällen natürlich einwandfrei, aber in diesem einen, was weiß ich, wie viel Prozentzahl einem Bruchteil passiert eben irgendwas. Und das wird aber zum Maßstab gemacht, weil es nämlich sehr, sehr starke Bilder in uns tatsächlich bildet. Und zum Schluss haben wir prototypisch eigentlich das Gefühl, das wäre unfassbar gefährlich.
Plus, es gewinnt ja eine komplett neue Qualität, wenn dieses Verbrechen im direkten Umfeld geschieht.
Ja.
Also ihr erinnert euch vielleicht noch, es gab vor 2 oder 3 Jahren einen Fall, in dem eine Bamberger Studierende ermordet wurde tatsächlich. Und sie ist getrampt davor und wurde dann tot aufgefunden. So, der Fall ging auch durch die Medien. Und an dieser Geschichte ist natürlich, also ich erinnere mich, ich kannte diese Studentin nicht, aber ich kannte Leute, die sie kannten. Und das war erschütternd für die studentische Community, sage ich mal, in Bamberg, so für so eine sehr bestimmte Gruppe, so für ein bestimmtes Milieu. Und da ist jetzt natürlich nichts Tolles dabei, plötzlich dieses True Crime zu erleben. Also es braucht diese gewisse Distanz, die Klaus beschrieben hat. Ne? Also dieses, ich sitze in meinem Sessel und ich weiß auch, das ist alles schon längst passiert. Ne? Ich kann mich auch in einer gewissen informationellen Überlegenheit sonnen, weil mir alle Ergebnisse, weil sich natürlich in der besten Rückschaufehlermanier alles ergibt und sagst du, ach klar, ja. Wie konnte man das denn übersehen?
Wie konnte damals? Man, genau. Ich hätte das nicht so gemacht. Das ist das Wichtige. Genau.
Aber sobald es eben zu dir rankommt, so und zum semantisches Wortspiel real für dich wird, ist es unfassbar schrecklich. Verständlicherweise natürlich so. Es ist kein Defizit, sondern es ist eher, zeigt eher, wie Klaus sagt, dieses Coping über diese Distanz und auch über diese narrative Aufbereitung, weil es natürlich niemals so war wie in diesen Hochglanzserien. Also Aktenzeichen XY ist wahrscheinlich einfach am nächsten an der Realität dran. Und das erscheint uns dann in Anführungszeichen langweilig, weil die Realität im Vergleich zur hochglanzproduzierten Netflix-Serie einfach langweilig erscheint. Aber es ist immer noch die Realität. Und es ist eher das verzerrte Bild, wie es eigentlich spannend sein sollte, was hier der störende Faktor ist.
Genau. Was noch spannend ist, ist, regulatorisch bringt dir das also erstmal was? Also du hast das Gefühl, dass du die Situation besser im Griff gehabt hättest und damit kriegst du auch wiederum Kompetenz, ein Kompetenzgefühl, was positiv ist. Wir hatten von anderen Kompetenzgefühlen auch schon gesprochen, weil du das sozusagen alles genau rational betrachten kannst, ohne die Affekte zu sehr spielen zu lassen, kannst du es sozusagen wie ein Ermittler sehen. Das Problem ist trotzdem, und das ist das Spannende, was es jetzt sozusagen auf einer anderen Ebene nochmal gibt, dass nämlich tatsächlich empirisch nachgewiesen worden ist, dass die Leute die True-Crime-Dinge anschauen, in welchen Formaten auch immer, tatsächlich offensichtlich später eher ängstlich sind und tatsächlich eher annehmen, dass sie auch ein Opfer von Gewalt mal werden. Also das ist, also es funktioniert sozusagen zum Schluss nicht. Allerdings ist jetzt auch wiederum zu sagen, manche Sendungen wollen auch das nicht. Also entweder sind es künstlerisch aufbereitete, die haben keinen sozialen Auftrag, oder es gibt eben sowas wie Ermittlungssendungen, die haben eben erstmal nicht den Wunsch, dass die Leute jetzt dass sie sich sicher fühlen, sondern sie wollen erstmal Sachen aufdecken. Muss man eben auch sagen.
Also es verändert im Grunde genommen die Einschätzung der Basiswahrscheinlichkeit.
Ganz genau. Also und das ist natürlich logisch, weil in der Psychologie wissen wir ja, dass tatsächlich, wenn du einmal Bilder in deinen Kopf gesetzt hast, also dass du Bilder gezeigt hast oder eben so gut erzählt hast, dass die Bilder in dir selber entstehen, also Imagery dazu beiträgt, dass wir genau das als ein konkretes Datum immer wieder abrufen. Das heißt, wenn wir dran denken, was weiß ich, eine Assoziation bauen wir dann auf, Trampen ist dann nicht mehr Freiheit, Lust in den Süden zu fahren und interessante Leute kennenzulernen oder kostenlos reisen zu können, was ja auch ein großer Reiz ist, sondern du hast halt vor allem die Assoziation gefährlich. Gefährlich, Gefahr, wirst umkommen, und es wird alles furchtbar enden. Ja, weil es gar nicht anders möglich ist, weil du praktisch nur, also du hast ja kein anderes Bild vom Trampen, als dass eben jemand dich irgendwann umbringt, weil genau diese Bilder sind immer wieder gezeigt. Es gibt fast nichts in den Medien, wo du mal von Tramp-Erlebnissen hörst, die positiv ausfallen, maximal eben von deinen Freunden oder Freundinnen, die sowas selbst erlebt haben. Also das positive Tramp-Gefühl, Freiheit und so weiter.
Ja. Marius, jetzt ist das Strafgesetzbuch in Deutschland sehr lang. Es gibt viele Verbrechen, die man begehen kann im Leben. Warum lesen, hören, sehen wir so viel über Mord und Totschlag und nicht über üble Nachrede, Beleidigung, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz? Vielleicht Sachbeschädigung.
Habe ich mir auch schon gefragt, denn ich war früher mal Journalist und da auch öfters bei Gerichtsverhandlungen dann dabei und muss sagen, ein Betrüger, der mehrere Ehepaare komplett um ihre Altersvorsorge bringt, richtet natürlich auch einen wahnsinnigen menschlichen Schaden an dadurch. Aber es hat nicht diesen, ne, es kitzelt eigentlich so wie jetzt Gewaltdelikte zum Beispiel. Eine gute Frage, es geht einfach wirklich um diese Gewalterfahrung, wenn die nicht dabei ist, nehmen wir das als weniger gefährlich vielleicht wahr, als weniger schlimm, obwohl auch Vermögensdelikte Existenzen vernichten können natürlich.
Ja, aber ich würde es ein bisschen einschränken, und zwar in der Hinsicht, also das ist eben, wir sollten zum Beispiel mal einfach wie ein experimenteller Psychologe vorgehen, nämlich einfach mal zwei Phänomene nehmen, die eigentlich ähnlich geartet sind und trotzdem anders zustande kommen, nämlich Mord und Totschlag. Bei Mord ist es ein planvolles Handeln, beim Totschlag ist es eher sowas, wie heißt es im Englischen, Second Order,
Second Degree Murder. Second Degree.
Ja. Second Degree, also alles, oder irgendwas.
Also alles töten, was kein Mord ist.
Ganz genau. Ist, und ist ja das ist sozusagen eher das nicht planvolle Ausführen, sondern eben im Endeffekt, das kommt aufs Gleiche raus. Mensch ist tot, aber er wird eben totgeschlagen, weil er im Affekt oder aus der Situation oder und so weiter. Und man kann das ja natürlich, das ist eine juristische Sache, wie das genau auseinandergehalten wird, klar. Aber das Interessante ist, über Totschlag wird praktisch nichts geschrieben. Es gibt keine Totschlagsliteratur, weil sie tatsächlich nicht so spannend ist, außer du porträtierst eine Person, die tatsächlich so komplex beschrieben wird, und da kommt es dann zum Totschlag und dann ist es sozusagen nur Beiwerk. Aber eigentlich geht es um Mordliteratur meist, die fasziniert. Und genauso ist es auch bei planvollen, beispielsweise Einbrüchen. Also Riffifi als Film funktioniert deswegen, weil die eben einen riesigen Plan haben, und dann daraus entwickelt es sich, und ich nenne das Riffifi jetzt einfach Phänomen, weil eben das so unglaublich viele neue Filme, ein richtiges Genre eigentlich geschaffen hat. Neue Filme sind daraus erwachsen, die im Prinzip, also sowas wie Oceans 11, Oceans 12 und so weiter, die eben immer einen ganz, ganz großen Plan haben und wo viel Brainpower reingeht, damit zum Schluss eben tatsächlich das ja geschafft wird oder eben vielleicht auch zum Schluss vermasselt wird. Genauso wie bei Mord. Und bei Mord ist es eben auch so, da es planvoll ist, ich finde, das beste Beispiel ist einfach die Filmserie Columbo, wo man sogar weiß, was passiert ist. Also man weiß genau, wer umgekommen ist, man weiß ganz genau, wer es war, wo man sagt, sorry, aber das ist doch das ist total unspannend. Aber wie passiert das jetzt, dass wir das zurück überlegen, wie man diesen Mörder überlisten kann? Ja? Wie schafft er das, dieser geniale Inspektor Columbo? Und das funktioniert natürlich auch in die andere Richtung, dass du es noch nicht weißt, wie es war, und du überlegst dir das die ganze Zeit. Aber da ist es spannend, weil so ein Totschlag oder einfach ein Raub, der einfach so passiert, so am Nachmittag, dass ein Lieferwagen einfach reinfährt in die Juwelerie und da einfach irgendwie Sachen rausholt, völlig ohne Sinn und Verstand, ist wenig spannend, weil da ist keine richtige Narration dahinter. Da ist irgendwie, da sind nicht so die genialen Köpfe, die einen Plan haben.
Mord hat ja an sich auch eben diese Geschichte, weil da ja so viel hinten dran hängt. Also wenn man sich ja einfach mal ins deutsche Strafgesetzbuch verirrt und dann sieht, Mörder ist wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. So die sogenannten Mordmerkmale, die dann geprüft werden. Und wenn sie halt nicht erfüllt sind, ist es Totschlag. Wenn es nicht anderes Tötungsdelikt ist, aber zu jedem dieser Merkmale hat man ja eine Geschichte im Kopf. Entweder ist es vorbereitend, wenn es um eine andere Straftat geht. Es geht um die Befriedigung des Geschlechtstriebs, Sexualmord, spannend. Wie kann dieser Mensch überhaupt so werden? Ne? Mordlust, okay, da muss was passiert sein in der Kindheit, klar. Also es ist immer eine gute Story dahinter. Vielleicht auch, weil wir die Story brauchen, weil es unbegreiflich wäre, wenn jemand ohne Story mordet.
Das ist eigentlich genau das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Das ist, ich will es sozusagen begreifen, ich will es verstehen, damit ich selber sicherer bin, weil ich eben dann weiß, welche Maßnahmen ich ergreifen muss, damit ich dem entgehen kann. Also was weiß ich, nachts nicht durch bestimmte Viertel laufen, eben nicht zu trampen und so weiter und so fort, sich nicht mit Fremden verabreden und so weiter. All diese grausamen Sachen, die da einem erzählt werden. Was das der absolute Horror ist, ist eben eigentlich das, was in das Gespenst der Freiheit von Bunuel anklingt, dass eben plötzlich ein Mensch sich einfach auf dem hohen Turm, in dem Fall Tour de Montparnasse, stellt und einfach Menschen wahllos erschießt. Von oben.
Oder wie in Texas geschehen, ja. Texas University 60er Jahre.
Genau, ja. Also einfach, und das ist noch nicht mal ein Amoklauf, also das ist ja noch, also ein Amoklauf, auch das kann man noch verstehen. Weil der Amoklauf natürlich, ja, da ist eben durchgedreht. Ja, das ist so ein bisschen wie Michael Douglas in Falling Down, hieß er, glaube ich, genau. Und der einfach irgendwann, Marius, du kennst den bestimmt noch, oder? Der
Falling
einfach
Down, irgendwann, wirklich ein ganz, ganz toller Film, ja.
Genau, der einfach irgendwann ausrastet. Ja, irgendwann ist einfach genug in seinem Leben, dann holt er sich eine Knarre und schießt um sich und rechnet mit Leuten ab und so weiter. Also das ist alles ja, wenn du das nur nachvollziehst, dann noch so verständlich. Und natürlich ist es auch so, dass der Todesschütze, der Heckenschütze, der einfach wartet, bis da irgendjemand vorbeikommt, ist natürlich auch irgendwo erkennbar. Aber das ist der absolute Horror, weil du kannst dich vor dem gar nicht schützen. Ja?
Ich glaube, dieser Clocktower-Schütze ist da ja besonders bemerkenswert, wenn ich das recht erinnere, wusste der ja selbst nicht, warum er das tut. Also ich meine gelesen zu haben, dass er einen Gehirntumor hatte und dass er selbst nicht wusste, woher diese Aggressionen kamen und dann in seinem letzten Willen darum gebeten hat, nach seiner Hinrichtung obduziert zu werden, damit man herausfinden möge, was denn mit ihm nicht stimme. Und das ist dann schon nochmal ein Grad von Nichtvorhersagbarkeit, ne? Also wenn selbst der Schütze davon irgendwie überfordert wird oder nicht weiß, was da los ist. Also völlig unberechenbar.
Das Beliebige macht, das ist der höchste Horror, den wir uns vorstellen können. Das ist eben, weil wir nichts mehr dagegen tun können. Diese Beliebigkeit, was weiß ich, von Nazischergen in KZs der SS tatsächlich Menschen einfach wahllos zu erschießen beispielsweise. Also noch nicht mal dort, wo man sowieso nichts mehr an Moral irgendwie vermutet, dass man aber selbst die planvolle Ermordung verlässt und dann tatsächlich auch noch einfach so wie dieser Rudolf Höss war das, glaube ich, also nicht Rudolf Hess, sondern Rudolf Höss, der eben dann angeblich wahllos auf
Amon Göth auch.
Amon Göth war das, ja, Entschuldigung.
Es war Szene in Schindlers Liste, ne, wo ja,
richtig,
Schindler und Göth da auf diesem Balkon.
Richtig. Und diese Sachen sind der ultimative Horror, mal davon abgesehen, also dass man sich sowieso das alles in so einem Lager natürlich als ein absoluter Horror natürlich nur vorstellen kann. Das ist ja klar.
Zwei Punkte dazu. Erstens, dieses Töten ohne Motiv sozusagen und dann rausfinden, warum, ist natürlich meisterhaft in Christopher Nolans Meisterwerk Memento dargestellt, wo es ja darum geht, okay, wir rekonstruieren das und wir rekonstruieren das wirklich in der Zeit zurück, weil der Film teilweise rückwärts läuft von der Geschichte her. Also es ist jetzt nicht so, dass man den Mord sieht und der wird dann aufgeklärt, sondern es wird erzählt, wie es zu diesem Mord kommt, aber der Mord wird zuerst gezeigt. So, und das spielt eben mit diesem Drang zu verstehen. Und weil du jetzt gerade den Holocaust angesprochen hast, ist es ja eigentlich spannend, dass die größten True-Crime-Stories, nämlich diese beliebigen, die sich in krasser Art und Weise in Völkermord manifestieren, sich nicht so großer Beliebtheit erfreuen wie eben diese einzelnen Geschichten von, also es ist natürlich gibt es Bücher darüber, über Völkermorde, es gibt Filme, es gibt Literatur, alles außer Frage. Aber ich würde jetzt einfach auch mal wieder die These aufstellen, dass sich eben das über diese in der Explizitheit mehr über diese einzelnen Serienmörder geschrieben wurden und über die einzelnen Geschichten als jetzt über sowas wie zum Beispiel die Roten Khmer in Kambodscha, Völkermord in Ruanda, das Massaker in Nanking, was von den Japanern während des Zweiten Weltkriegs angerichtet wurde.
Kurz davor,
38, glaube ich. 37, 38, was, genau. Wenn man die Schilderung liest, wirklich der blanke Horror ist.
Ja.
Also wenn man wirklich die Schilderung der japanischen Soldaten liest, was dort geschehen ist und auch die Schilderung der Opfer, es ist nicht, also es ist schrecklich. So. Und das interessiert aber niemanden in der Form. Vielleicht, weil es sich noch mehr dieser Begreifbarkeit entzieht, weil es einfach so unbegreiflich und so beliebig ist. Und normal, und vielleicht kann man irgendwie eine Geschichte um diese Beliebigkeit erzählen. Aber das ist ja auch wieder, das ist ja wieder das Spannende, weil wenn ich jetzt sage, okay, die Geschichte ist die Beliebigkeit, impliziert man damit, dass man die Geschichte niemals ganz fassen kann, weil sie beliebig ist.
Aber Völkermord ist jetzt ein was nicht, und zwar beliebig. Völkermord ist sehr, sehr determiniert. Also wer da Opfer wird, ist ja genau festgelegt durch, also im Dritten Reich waren es zum Beispiel Menschen jüdischen Glaubens, Homosexuelle. Also da war ja klar, wer das Opfer ist. Es hat ja nicht random irgendjemand getroffen, sondern ganz spezifische Gruppen. Und das ist bei jedem Völkermord eigentlich hat das hervorstechende Merkmal, dass es eben gerade nicht beliebig ist. Nur die Grausamkeit ist natürlich unfassbar, die da an den Tag gelegt wird. Aber da wurde nicht einfach irgendjemand zum Opfer, sondern es hat schon sehr gezielt natürlich Menschen getroffen. Das ist ja gerade das Erschreckende daran. Und insofern eben jetzt nicht diese Beliebigkeit, wie es könnte mich auch abends am Bahndamm treffen, weil da sind die Opfer ja eben beliebig ausgewählt.
Ja, stimme ich dir zu. Also ich würde sagen, dass man natürlich so eine Beliebigkeit hat hinsichtlich, welche Gruppe wird es jetzt, obwohl das natürlich auch historisch zurückfolgbar ist, beziehungsweise auch, wer wird es jetzt innerhalb dieser Gruppe, weil du dir einfach absolut nicht sicher sein kannst. Aber vielleicht, wenn du jetzt das sagst, besteht ja dann dieser Nicht-Existenz-Reiz daraus, dass es mir ja eben nicht geschehen kann oder man davon ausgeht, dass es einem nicht geschehen kann und dass es deshalb überhaupt gar keine Notwendigkeit gibt, damit zu copen und sich dementsprechend gar nicht damit auseinanderzusetzen. Also, keine Ahnung, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mal getrampt sind, haben sich vielleicht mal mit der Frage auseinandergesetzt, was passiert, wenn das jetzt, wenn jetzt diese ganzen Horrorgeschichten wahr werden, aber ich weiß jetzt nicht, ob man sich mal mit der Frage auseinandergesetzt hat, was passiert, wenn man Opfer eines Völkermords wird. Also ich habe mich zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Situation, als ich mit einem guten Freund durch Irland getrampt bin. Ich saß auch schon in einem Auto und dachte mir so, das sind sehr dubiose Gestalten, mit denen wir hier gerade rumfahren. Mein Kumpel hat das witzigerweise komplett anders gesehen. Der meinte, die waren doch voll cool. Ich fand es eher gruselig. Also ich hatte auch diese Momente, wo man sich zumindest damit auseinandersetzen musste.
Vielleicht, Marius, was ich vorhin gemeint habe mit Armin Goeth ist, klar, da ist ein Völkermord und du weißt ganz genau, dass du als Merkmalsträger in dieser kranken Ideologie der Nazis, dass du sozusagen tatsächlich auf dieser Liste bist, ja, auf einer Liste, um beispielsweise umgebracht zu werden oder versklavt zu sein als Arbeiter. Ja, das ist die eine Sache. Aber trotzdem ist es so, die Beliebigkeit, wie du dann rausgenommen wirst, also dass du tatsächlich einfach erschossen wirst und zwar nach keinem Muster mehr. Das wollte ich einfach nur mal in eine Parallele setzen zu diesem Horror, dass du beispielsweise eben nicht mehr weißt, woran es lag, dass diese eine Person umgekommen ist, was weiß ich, hinter dem Bahnhof, weil sie eben beliebig rausgezogen worden ist. Die hatte eben nicht irgendwie so ein, was weiß ich, ein bestimmtes Merkmal, bestimmte Haarfarbe, bestimmte, was weiß ich, weil die Person Hass hatte auf blonde Menschen beispielsweise, ja. Und man kann sozusagen wissen, dass die Person ein bestimmtes Muster hat. Ein Serienkiller, der beispielsweise nur Personen, was weiß ich, männlichen Geschlechts mit 40 Jahren umbringt und so weiter. Sowas ist noch viel einfacher zu copen als dieses völlig Beliebige, weil du eben keine Chance mehr hast. Du hast keinen Anhaltspunkt mehr. Was könntest du verändern? Und das ist ja das in der Psychologie so wichtige Prinzip der gelernten Hilflosigkeit. Wenn du gar nicht mehr weißt, woran es liegen könnte, dass etwas passiert, dann wirst du passiv. Dann gehst du vielleicht gar nicht mehr raus. Dann entwickelst du soziale Ängste und so weiter und so fort.
Plus, es gibt halt keine Beziehung zwischen Opfer und Täter. Ja. Also keine direkte Beziehung zwischen den jeweiligen Wirklichen, der den Abzug drückt, und der Person, die erschossen wird. Sondern es wird alles in diesem industrielle Vernichtung eingebettet, wohingegen man beim... Also das ist ja auch spannend, das wollte ich vorhin schon sagen. Wir wissen, dass in Deutschland zum Beispiel die meisten Tötungsdelikte Beziehungstaten sind. So, aber trotzdem entwickeln wir eine Angst davor, oh Gott, was passiert, wenn ich jetzt nachts rausgehe? Was passiert, wenn ich jetzt trampe? Und natürlich sind es gefährliche Situationen, es können gefährliche Situationen sein. Aber niemand würde ja sagen, oh Gott, statistisch gesehen, ich sollte keine Beziehung mit niemandem mehr eingehen, weil das der größte Risikofaktor ist. So, also ja. das ist natürlich auch nochmal, welche Bereiche unseres Lebens entdecken wir als besonders, vielleicht in einer Art und Weise, wo wir Aufklärung brauchen, weil wir natürlich das Gefühl haben, naja, komm hier, das ist doch mein Freund, das ist doch meine Freundin, ich kenne die doch hier, ich weiß doch, mit was ich es zu tun habe, da wartet nichts Schlimmes auf mich. Wohingegen die dunkle Straße eben das sehr unheimlich ist.
Ja, wir gehen natürlich auch davon aus, dass wir unsere Partner schon gut genug kennen, dass wir das Verhalten vorhersagen können. Also das wäre ja auch eine richtig erschreckende Einsicht, dass wir jetzt sagen würden, also mag schon sein, dass ich mit der Person zusammen bin, aber es könnte sein, dass ich irgendwann nicht mehr aufwache, weil die mich vergiftet oder weil sie mich erstickt in der Nacht oder irgendwas. Also so eine Vorstellung wäre schon ziemlich, ziemlich krass. Ja. Und nicht besonders wohltuend für eine Beziehung.
Lass uns mal ein bisschen von den Tötungs- und Gewaltdelikten weggehen und uns mal vor Augen führen, wie mannigfaltig eigentlich True Crime sein kann. Weil ich meine, der Begriff ist relativ eindeutig, es geht um wahre Verbrechen und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Strafgesetzbuch sehr lang ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Doku über das Fyre Festival gesehen habt. Maris, hast du sie vielleicht gesehen? Mhm. Also, kurze Zusammenfassung, es war ein Festival, was es geben sollte. Es wurde angepriesen auf dass es auf einer einsamen Insel stattfinden sollte. Es wurde von den Top-Supermodels der Welt auf Instagram beworben. Irrsinnig teuer, also teilweise Tickets für $250,000. Influencer haben das beworben, also das perfekte Festival für die Generation Instagram. So. Und am Ende stellte sich raus, und es gibt diese Doku auf Netflix, die sehr unterhaltsam zu sehen ist, dass es einfach ein riesiger Betrug war. Das ist den Organisatoren über den Kopf gewachsen. Am Ende war es irgendeine total entlegene Brache, wo das stattfinden sollte. Es gab keine Sanitäranlagen, es gab keine Bands, keine Unterkünfte. Also es ist einfach, du hast diesen Traum, diese perfekte Illusion vor einem Zerbrechen sehen, wenn man diese Doku anguckt. So, der Veranstalter wurde festgenommen, verurteilt wegen Betrug. Ich glaube, 6 Jahre hat er bekommen. Und damit erfüllt es eigentlich die Qualifikation als True Crime. Und die Dokumentation oder diese Geschehnisse haben bei mir durchaus auch Schadenfreude ausgelöst. Hauptsächlich wegen dieser Zielgruppe, dieser ja, oberflächlichen Millennials in Generation Instagram, die sich halt so haben aufs Glatteis führen lassen. Es ist natürlich trotzdem tragisch, weil es wird auch gezeigt, wie Existenzen daran hängen. Aber wie gesagt, es gibt auch diesen True-Crime-Aspekt, der auch diesen, vielleicht diesen Gedanken auslöst, so, oh Gott, ja, zum Glück ist mir das nicht passiert.
Ja, das ist ja dann wiederum, da sind wir ja auch bei dem gleichen Format übrigens, interessanterweise, Aktenzeichen XY hatte ja noch ein paralleles Format, nämlich, Marius, du kennst es auf jeden Fall noch, Nepper, Schlepper, Bauernfänger, was ja für mich, also die einzig wahre Geschichte oder interessante Geschichte für mich war.
Weil noch da nie davon gehört.
Das war tatsächlich ein Nebenformat, war von dem gleichen, der gleiche Protagonist hat das sozusagen vertreten.
Damals kannten wir den Begriff Spin-off noch nicht, ne?
Genau, genau, richtig, genau. Ein Spin-off von dem Ganzen, und da ging es eben um kleinere Delikte, also tatsächlich Betrüger. Und da sind wir eben eigentlich auch das bei dem, was wir vorhin erzählt haben, solche Sachen gab es durchaus, aber es waren eben sehr planvolle Sachen. Also, und da gab es eben dann den Enkeltrick und so weiter, der jetzt auch wieder groß in Mode war, offensichtlich. Jetzt gab es ja wieder Verurteilung diesbezüglich. Und das fand ich eigentlich immer eine spannende Sache, weil da hast du einerseits dich auch wiederum wappnen können, also genau die Hypothese, die ich vorhin vertreten habe, also dass man danach weiser war oder gedacht hat, das könnte mir nicht passieren, weil ich habe ja schon die Schlösser so und so und ich würde ja niemanden aufmachen und was weiß ich, was ich alles gemacht habe, was man natürlich nicht unbedingt dann machen würde in so einer Situation, weil die natürlich psychologisch sehr, sehr gut sind. Betrüger sind meist sehr, sehr fit in solchen psychologischen Tricks. Aber es war vor allem eben auch so eine Sache, dass man ab und zu mal sich auch gedacht hat, also so blöd, also wäre ich niemals. Und natürlich hat es auch so einen gewissen Unterhaltungswert gehabt, dass dann eben die vollkommen treue, die gutgläubigen Menschen eben wirklich einen vollkommen Blödsinn aufgesessen sind. Also wirklich, also teilweise einer dummen, blöden Geschichte. Und wo man sich dann wiederum so ein bisschen über diese Personen vielleicht erheben konnte. Das ist durchaus etwas, was, glaube ich, bei True Crime auch eine große Rolle spielt.
Ja, Judge Judy zum Beispiel, wenn ihr das kennt aus den USA, skurrile Serie tatsächlich. Es ist ein Small-Claim-Gericht, also das gibt es wirklich in den USA, wo einfach Privatpersonen sich streiten vor Gericht um Sachwerte von bis zu $1,000 und es geht ohne Anwälte und der Richter oder die Richterin entscheidet sehr schnell. So, und Judge Judy ist so vielleicht so Richterin Barbara Salisch zu vergleichen, ist halt eine echte Richterin. Und die ist in diesem Gerichtssaal und es sieht alles so aus und läuft ab wie in so einem echten Gericht, aber die Leute, und es sind auch echte Fälle, aber die Leute unterschreiben davor, sie wissen, dass es kein echtes Gericht ist, weil es ein Fernsehstudio ist, aber sie beugen sich dem Urteil.
Ah, so. Okay.
In den meisten Fällen, es gibt dann, glaube ich, noch Ausnahmen, aber so, das ist so der Punkt. Und das ist auch True Crime. Es gibt ein Unrecht sozusagen oder es gibt einen Streit, der wird gesettelt, natürlich in spektakulärer Art und Weise und auch sozialchauvinistisch erzählt. Aber natürlich denkt man so, oh Gott, was sind das da für Idioten, dass die sich wegen dieser Kleinigkeiten streiten oder wie kommt das denn dazu? Und Judge Judy ist halt dann halt auch so sehr direkt in den Fragen und lässt keinen Zweifel an ihrer Autorität ankommen. Also werde es einfach mal auf YouTube eingeben und angucken. Das hat auf jeden Fall diese chauvinistische Wirkung. Und jetzt, weil du gesagt hast, mir wäre das nicht passiert, das ist ja dann spannend, wenn wir das mal, und jetzt machen wir mal einen kleinen Callback zu unserer Bares für Rares Folge, wo das Format dieser Serie ja darauf basiert, oh Gott, das kann mir auch passieren, wenn ich denn nur aufmerksam genug über den Flohmarkt gehe. Also beides, das eine spielt mit dem Nicht-Eintreten eines Ereignisses oder mit dem gefühlten Nicht-Eintreten und das andere spielt damit, dass es mir auch passieren könnte. Super spannend tatsächlich psychologisch.
Richtig. Und zusätzlich eben wiederum diese Kompetenzgeschichte. Also du lernst eben etwas über Gewalt, beziehungsweise beim anderen eben über Antiquitäten und so weiter. Und du hast wirklich das Gefühl, du gehst zu so einem Flohmarkt und nächstes Mal wirst du natürlich als Experte da auftreten können, weil du eben diese Sendung gesehen hast, was natürlich eine relativ naive Vorstellung ist des Ganzen. Und genauso ist es naiv tatsächlich, dass man eben von einem Verbrechen sich schützen kann, indem man diese Sendungen öfters mal anschaut, weil man, wenn überhaupt außer sozialem Rückzug, eigentlich sich davor nicht groß schützen kann, weil es gibt natürlich ein paar Muster, das ist keine Frage, aber die Einzelfälle sind doch sehr unterschiedlich.
Unsere kleine Folge neigt sich leider schon dem Ende zu. Ich würde aber mal einfach mal eine Präferenzfrage zum Ende stellen. Was sind die Verbrechen oder vielleicht das Verbrechen, was euch persönlich abholt, wo ihr eine Schwäche habt für, was euch interessiert?
Also
habt ihr irgendwas?
Für mich wären das tatsächlich, was ich immer spannend fand, sind halt einfach große, planvolle Raubaktionen, also der große Postraub von England beispielsweise, so ungefähr 1961 oder sowas. Also solche Sachen oder eben solche Dinge wie große Juwelendiebstähle, aber die wirklich planvoll ausgeführt sind. Also jetzt nicht diese Geschichte von Dresden, wo Leute reinkommen mit Feueräxten, irgendwelche auf Dinge einhauen. Das interessiert mich nicht. Es ist
weil die Eleganz fehlt.
Die Eleganz, ne? Fehlt im Prinzip will ich dahinter, und deswegen, ich bin kein so ein True-Crime-Schauer, ehrlich gesagt. Ich liebe eben das inszenierte Verbrechen, eher sowas wie, dass eben es den Gentleman gibt, großartig, ganz bestimmt To Catch a Thief von Hitchcock.
Über den Dächern von Nizza auf Deutsch.
Ganz genau, über den Dächern
von Nizza. Hatte ich auch im Hinterkopf.
Und, Cary Grant zu sehen, ist einfach atemberaubend, und Grace Kelly. Und solche Sachen interessieren mich viel, viel mehr. Und da gibt es eben auch noch doppelte Böden und so weiter, spannende Veränderungen und so weiter. Und da kann man sich eben tatsächlich mehr auf das fixieren, was mich dann doch mehr begeistert, ist eben die Fiktion, weil ich tatsächlich ja eigentlich über dieses Elend, was dahinter steckt, von realen Menschen, vor allem dann, wenn es um Mord geht, eigentlich vor allem natürlich sozial interessiert, aber nicht als Spannungsbringer oder sowas. Ist meine persönliche Meinung.
Ganz kurz, aber das ist ja, bevor Marius antworten darf, was ich meinte mit der Eleganz, weil es ja auch eine gewisse Kohärenz gibt. Ne? Wir haben hier Juwelen, es wird uns verkauft als das Schönste der Schönen, ne, Diamanten, meisterhaft gefertigte Stücke. Und dann kommt jemand, der ja obszön und vulgär diese Dinge raubt, indem er mit einer Axt einschlägt, anstatt mit einem Glasschneider vorsichtig das Fenster rauszunehmen, leise durch die Gänge zu schleichen, es zu entwenden, dass es am besten erst sehr viel später bemerkt wird. Also es ist eigentlich schon eine Beleidigung, dass das so auf diese brutale Art und Weise diese wunderschönen Stücke entwendet wurden. Ganz genau. Aber jetzt, Marius wollte was sagen.
Ja, also jetzt beim drüber nachdenken, was mich sehr fasziniert, sind, wenn Verbrechen in einem Referenzrahmen stattfinden oder Referenzrahmen eigentlich falsch ist. Also zum Beispiel in einem Unrechtsregime Verbrechen aus politischen Motiven, die in diesem Regime ein Verbrechen sind, aber jetzt zum Beispiel an allgemeinen Menschenrechten gesehen eigentlich das einzig Richtige. Also wo das Verbrechen ein System als das eigentliche Verbrechen entlarvt. Das sind ja auch sehr spannende Dokumentationen darüber, was zu sehen.
Aha. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Ich persönlich kann eine gewisse Schwäche für alles, was mit Network-Marketing zu tun hat, nicht abstreiten. Das finde ich, also da ziehe ich mir alle Dokus drüber rein, wenn es darum geht, wie diese Marketingstrukturen aufgebaut sind und die Leute am Ende über den Tisch gezogen werden. Auch in diesem halblegalen Raum, und eigentlich weiß jeder, dass es illegal ist, aber sie schaffen es irgendwie als legal zu verkaufen. super spannend. Es ist dann auch nicht unbedingt True Crime, aber vielleicht so eher so in Richtung True Verarsche. Ja, zum Abschluss dieser Folge vielleicht noch mal die Erinnerung, dass reale Verbrechen meistens langweiliger in Anführungszeichen sind, als sie dargestellt werden. Bezeichnend eben auch zum Beispiel der Raub der Goldmünze aus dem Bode-Museum. Da war nichts mit sophistizierter Planung, da war ein Fenster auf Kipp und es gab eine Schubkarre. Ja,
also aber die brauchtest du auch, weil wie viel Kilo hat die gewogen?
100 Kilo wiegt sie.
100 Kilo Goldmünze. Also ich meine, die Geschichte hat halt schon auch einen gewissen humoristischen Wert. Ja, das ist die größte Goldmünze, die liegt dann in Deutschland, in Berlin, im Bode-Museum. Das ist
ich fand das Witzigste an dieser Geschichte war eigentlich, dass es diese Münze überhaupt gibt.
Ja, richtig. Also ich konnte es auch nicht fassen.
Dass sich irgendein Künstler gesagt hat, ich kaufe jetzt 100 Kilo Gold, was ja irrsinnig teuer ist, und sagt, ich gieße daraus jetzt eine Münze und das ist dann und ich packe sie ins Bode-Museum in Berlin. Also es ist absurd eigentlich. Es ist eigentlich eine absurde Geschichte und das macht sie schon wieder so gut. Mhm. Gut, dann verweise ich nochmal auf den Studienlink in den Shownotes von der Studierendengruppe Dopeflix aus Erfurt. Das wäre wirklich sehr nett, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer mitmachen würden und ich sage Tschüss.
Servus, ciao.
Ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.